Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht's um nichts mehr und nichts weniger als die große Frage, wie geht's mit dem Feminismus weiter? Und aufgespannt zwischen die Welt in Kriegen, in Wirtschaftskrisen, in Klimakrisen und in rechten Parteien und andererseits das große Bedürfnis vieler Frauen und vieler Feministinnen, ganz viel zu wuppen, also nicht nur die Frauenrechte, sondern auch die Menschenrechte, alle Diskriminierungsfragen und die Klimaproblematik, ob das überhaupt zu schaffen ist. Und die Frage allein ist schon fast nicht zu schaffen und jede andere Gästin wäre damit wohl überfordert, aber darum bin ich froh, dass hier eine Frau mir gegenüber sitzt, die journalistisch und feministisch für mich persönlich auch ein großes Vorbild ist. Und wir schauen einfach, wie wir mit dieser Frage weiterkommen. Und ich sage herzlich willkommen, Brigitte Handlos.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Liebe Biggie, man muss dich ein bisschen umreißen, glaube ich, damit man versteht, wer da eigentlich sitzt. Du hast vor 25 Jahren mitgegründet das Frauennetzwerk Medien, wo ich auch mit dabei bin, jetzt sozusagen auf deinen Schultern stehend. Du warst die erste Journalistin, die ein Chronikressort geleitet hat, damit in den Radios im ORF. Du wurdest auch schon ausgezeichnet als das Goldene Ehrenzeichen.
Das große Goldene Ehrenzeichen.
Ja, da bin ich nicht so bewandert. Das große Goldene Ehrenzeichen bekommen und hast dich auch im ORF immer wieder auch eingesetzt für Gleichstellung, Gleichberechtigung mit der Taskforce. Und sozusagen ein bisschen zurückblickend und ja genau, den Frauenfragen-Podcast, Frauenfunk. Frauenfragen ist die Mari Lang, du bist der Frauenfunk-Podcast.
Aber auch ein super Podcast von Mari Lang.
Ein super Podcast, ja, finde ich auch. Also so viel erlebt, so viel auf Frauen hingeschaut. Wir fangen einfach mit der großen Frage an. Wie geht's weiter im Feminismus?
Ich glaube, er wird lauter werden, auch wieder aktivistischer. Und was wir ja in den letzten 10 Jahren, glaube ich, bemerkt hat, ist, dass der Feminismus, die feministische Bewegung sich weiterentwickelt hat, was wir jetzt sektionalen Feminismus nennen, also übergreifend überall dort, wo Menschen diskriminiert werden, sei es aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe, ihres allgemeinen Andersseins. Das haben sich junge Feministinnen sehr stark auf ihre Schultern geladen. Mir ist das persönlich zu viel und ich rede ja auch mit vielen jungen Frauen und ich sage das auch immer, aber es ist ihnen ein Anliegen. Und ich denke mir, ich komme aus der zweiten großen Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre und wir waren sehr fokussiert auf die Gleichbehandlung der Geschlechter. Mhm. Also gleiche Rechte für alle. Für Männer wie für Frauen, aber vor allem für Frauen, weil da hat es halt wirklich sehr gehapert. Jetzt haben wir sehr viel in Gesetzen festgeschrieben. Wir haben noch ein Minus in Herz und Hirn. Also ich glaube, es ist bei den Leuten noch nicht genügend angekommen. Mhm. Und ich sage den jungen Frauen oft, ist das nicht zu viel für euch? Verzettelt ihr euch nicht? Schaut's mal drauf, ist das nicht eine Strategie, die an uns sozusagen herangetragen wurde, damit wir nicht zu stark werden in unseren Forderungen für 52% der Bevölkerung? Mhm. Und diese Aufsplitterung birgt eine Gefahr, aber ich kann die jungen Frauen verstehen. Ich möchte nur einer Propaganda nicht auf den Leim gehen. Also wir dann ein bisschen die Frauen auseinander dividieren, dann haben wir es leichter und wir teilen sie ein, die sollen sich bitte um alles kümmern. Absurd wird es, wenn man sich das Beispiel anschaut, warum kümmern sich die Frauen nicht um die Frauen im Iran? Mhm. Bekannterweise die Feministinnen im Iran und sehr viele starke weibliche Persönlichkeiten in diesem Mullah-Regime wehren sich gegen das Kopftuch. Auf der anderen Seite hören wir sehr oft als Feministinnen, ja, warum kümmert ihr euch nicht um die Musliminnen? Die haben ein Recht auf ihre Religion und auf ihr Kopftuch etc. Und ich sage, Mir ist es nicht so wichtig, was wer am Kopf hat, sondern was wer im Kopf hat. Und die Frauen müssen das für sich selber entscheiden. Ich kenne Musliminnen, die Kopftuch tragen, die unglaublich emanzipiert sind, und große Feministinnen, sagt überhaupt nichts aus. Ja? Mhm. Aber wir werden da zersplittert und wir sind plötzlich für so viele Dinge zuständig und wir sollten uns das nicht umhängen lassen.
Ja, wir sind für viele Dinge zuständig, die dazugekommen sind. Ich glaube, das hast jetzt auch sehr bildreich geschildert. Das Thema Kopftuch ist eh ein brennendes, und dennoch haben sich ja andere Themen noch längst nicht erledigt. Also alles, was sozusagen jetzt von Care-Arbeit angefangen über dann auch Pflegearbeit, wenn man sich alle Zahlen, wenn man sich anschaut, ändert sich nicht sehr viel. Auch die Zeitverwendung, was Frauen machen, ändert sich nicht sehr viel. Aber auch in Unternehmen ändert sich ja nur so Stück für Stück. Das heißt, ja, wäre das alles erledigt, dann könnte man sich wahrscheinlich schon um auch Diskriminierungsthemen annehmen. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht genau, ob das gesteuert ist, weil ich würde jetzt da keine Verschwörungstheorien irgendwie mir ausdenken. Ich weiß nicht, von wem es gesteuert sein könnte. Ich glaube schon, dass es ganz viel intrinsischen Kampfgeist gibt auf sehr vielen Ebenen, hat auch immer mit Bildung zu tun. Also ich kenne ganz viele junge Frauen, die sehr gut gebildet sind und die sich dann auch für alle diese Themen wirklich interessieren. Und die Themen, die sie dann auch vielleicht altersadäquat noch nicht so beschäftigen, wie zum Beispiel alles, was mit Kinder und Partnerschaft zu tun hat, das haben sie eben nicht so im Priorisieren. Und also ob die Zersplitterung nicht auch ein bisschen selbst gemacht ist, sage ich jetzt einmal salopp. Siehst du das nicht so? Du hast ja mit vielen geredet.
Unsere gesamte Welt ist in einem derartigen Umbruch. Wie sollen wir das alles auf die Reihe kriegen? Ja? Ich bin aber gerade, was den Feminismus betrifft, nicht so pessimistisch. Der Feminismus, der mir im Kopf vorschwebt, ist, dass jede Frau je nach ihrem Lebensentwurf frei und selbstbestimmt wählen kann. Das ist mir das Allerwichtigste. Es ist mir vollkommen egal, ob es sich um eine Frau, um eine Colored Woman handelt oder um welche Religion diese Person angehört. Es ist mir überhaupt nicht wichtig. Also ich habe überhaupt nichts gegen Frauen, die für sich entscheiden, sie möchten 5 Kinder und lieber zu Hause bleiben. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist ein Lebensentwurf, und wenn das passt für die jeweilige Person, dann ist das wunderbar. Es ist nur tragisch, wenn man dann mit 45 draufkommt, der Mann ist weg und ich sitze mit 5 Kindern alleine da. Das möchte ich nicht. Aber ich schreibe überhaupt niemandem irgendetwas vor. Und auch wenn die jungen Frauen glauben, ihnen ist jede Form von Diskriminierung ist Teil einer feministischen Bewegung, kann ich damit schon leben. Für mich ist es zu viel. Und ich sehe, wie viele junge Feministinnen sich schon ein bisschen aufreiben, weil es ist einfach nicht lösbar. Ja? Und wir haben ja noch so wahnsinnig viele Dinge zu lösen, wie du gerade gesagt hast. Ja? Erstens einmal, wir kriegen die Kinder.
Ja.
Alle Studien, die jüngste Studie zeigt es und wieder, wir sind für die Care-Arbeit zuständig. Und zwar zum Großteil. Mit wem können wir die teilen? Wie können wir mit unserer Zeit aufteilen? Der Tag hat 24 Stunden, davon muss ich im Schnitt 6 bis 7 Stunden schlafen. Weil sonst kann ich nicht funktionieren. Wenn ich nur 3 Stunden schlafe, bin ich irgendwann einmal am Ende. Dann bleibt mir noch eine gewisse Zeit übrig. Ich finde, ein Staat hat die Aufgabe, für alle Bürgerinnen und Bürger Rahmen zu schaffen, wo dieses selbstbestimmte Leben mit allen Dingen, die notwendig sind, Kindererziehung, Bildung, aber auch Zeit für einen selbst möglich sind. Und bei der Zeit für einen selbst, da mangelt es bei vielen Frauen ganz gewaltig. Und da müssen wir hinschauen, warum das so ist.
Ja, Zeit für einen selbst, da muss ich glaube ich durchschnaufen, aber ich habe es mittlerweile schon gelernt, ein bisschen besser. Aber wenn die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, die du da jetzt ansprichst, alles, was ich höre, ist, Europa liegt in der sozialen Hängematte, China wird uns wegblasen, Amerika wird uns Strafzölle schicken, wenn wir weiterhin glauben, dass wir Work-Life-Balance, Life-Life-Balance, wenn, also das werden wir weggefegt vom wirtschaftlichen Planeten. Und daran glaube ich persönlich nicht so wirklich, aber ich habe auch noch keine andere Erzählung gelernt oder gehört, wie man eben so das gesellschaftliche Leben anders gestalten könnte, sodass nicht wieder genau die draufzahlen, die eh schon immer draufgezahlt haben. Und das sind Menschen, die weniger privilegiert sind, weniger Bildung haben und Frauen sozusagen fast durch alle Schichten.
Ich habe kein generelles, allgemeines Rezept dazu.
Schade eigentlich.
Ja, eigentlich ist es fast ein bisschen eine Niederlage, aber es ist halt so. Das muss man dazu sagen. Dennoch muss man sagen, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten bei einer Arbeitsstiftung vor Trainerinnen, die sich mit Frauen beschäftigen, Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach einem Bruch oder was brauchen die noch für Zusatzausbildung. Habe ich mir gedacht, und die wollten von mir genau diese Frage beantwortet haben, quo vadis Feminismus? Habe ich mir gedacht, was erzähle ich denen? Und dann habe ich mir gedacht, ich erzähle ihnen jetzt die Geschichte von meiner Großmutter bis zu mir. Also meine Großmutter kam aus dem ländlichen Bereich, kam aus einer mittelständischen Handwerkersfamilie. Ihr Bruder hatte ein Kino etc., so Bäcker, solche Sachen. Und dann hat sie ein uneheliches Kind gekriegt, das war's. Dann hat sie den erstbesten Mann geheiratet, den sie ganz bestimmt nicht geliebt hat und hat aber noch 7 Kinder bekommen.
Wahnsinn.
Meine Mama hat, meine Eltern waren nicht, also haben beide 8 Jahre Volksschule gehabt und haben wirklich sehr viel in ihrem Leben gearbeitet, hatten aber eigentlich, die haben sich relativ spät kennengelernt. Mein Vater war davor schon mal verheiratet, der war natürlich im Krieg und die nach dem Krieg war die Ehe zerstört. Er hat aber in der Straßenbahn in Linz meine Mama kennengelernt und die Mama war damals auch schon Mitte 30, also wirklich eigentlich alte Jungfer. Und die haben sich kennengelernt und irrsinnig gern gehabt. Dann haben sie geheiratet, mich bekommen, meine Mutter mit 39, also wirklich eigentlich unmöglich zu der Zeit. Und mein Vater ist mit 51 gestorben. Dann war meine Mutter Alleinerzieherin. Und sie hat viel gearbeitet. Und jetzt spanne ich den Bogen zu deiner Frage, weil bei uns zu Hause war es, dort wo, auch wo wir gewohnt haben, in einer kleinen Wohnung, unten ein riesiger Garten, Balkon etc., das war überhaupt nie ein Problem. Manchmal hat die Mutter gesagt, ah, du willst Tennis spielen lernen. Du, ich muss da sagen, das können wir uns nicht leisten. Und das war aber dann auch nicht so ein Problem, weil ich in einem Umfeld war, da ging es allen gleich. Also ich habe einmal im Jahr ein neues Gewand gekriegt. Punkt. Das war's. Aber all die anderen auch. Und da gab's keine Handys, es gab keine Markenartikel etc. Und die Mutter hat gesagt, na, der Eintritt ins Schwimmbad, der ist des Monat nicht mehr drin, gehen wir wandern. Da sind wir halt wandern gegangen. Die Mutter hat aus der Nachbarschaft auch noch ein paar Kinder mitgenommen und eigentlich haben wir's recht lustig gehabt. Ja? Sie wollte, dass ich eine gute Bildung habe. Wieder spanne ich den Bogen. Sehr viele junge Frauen haben heute eine ausgezeichnete Bildung und das finde ich großartig. Und auch das ist ein Pluspunkt. So viele rhetorisch begabte, gut ausgebildete junge Frauen, denen Klimaschutz, Gleichberechtigung, Regionalität, also Qualität wichtig ist, wie jetzt, haben wir es in den letzten 50 Jahren nicht gehabt. Und das ist aber, glaube ich, die Kerngruppe der Frauen, die sich auch für feministische Theorien interessieren. Und das ist wichtig, das muss man wissen. Da haben wir alten Feministinnen, glaube ich, ein bisschen was falsch gemacht. Wir haben nicht laut genug unsere Erfolge verkauft. Und das können die jungen Frauen viel besser als wir. Die können das auf Instagram promoten, die sagen, was sie zusammengebracht haben. Und ich finde das großartig. Das hätten wir schon vor 30 Jahren machen sollen. Lautschreien, was wir mit Hilfe von Donal, Firnberg und anderen tollen Frauen zusammengebracht haben. Übrigens auch die Frauen aus der katholischen Frauenbewegung, die waren immer unglaublich aktivistisch und haben unglaublich viel erreicht. Und wir müssen wieder dorthin zurückkommen, dass wir mit allen Frauen reden. Nicht nur mit denen, die gerade so ein bisschen in unser Ideologiekonzept passen. Das bringt uns nicht voran. Ich rede zum Beispiel relativ viel mit muslimischen Frauen. Nicht alles, was die mir sagen, gefällt mir, aber das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir am Ziel ein selbstbestimmtes, gutes, gleichberechtigtes Leben führen können. Das ist das Hauptziel.
Ich habe ja bei deinem Podcast einmal auch mitmachen dürfen, weil wir ein Reflexionsgespräch geführt haben nach der zweiten Staffel. Und in der zweiten Staffel hast du mit 30 Feministinnen unter 30 Jahren gesprochen. Die erste war sozusagen 50 über 50 und die andere 30 unter 30. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich dich auch gefragt, na, wie geht's dem? Ist der Feminismus in guter Hand? Hast du gesagt, das ist in bester Hand. Und hast erzählt sozusagen eben mit dieser Energie, so wie ich dich jetzt hier da auch erlebe, was da alles da ist und dass auch diese jungen Frauen schon auch sehr gut wählen, mit wem sie dann zum Beispiel eine Partnerschaft eingehen, dass die Männer da sozusagen mitgemeint sind, unter Anführungszeichen, die auch in den Feminismus hineinwirken. Und das wäre ja natürlich, das wäre meine persönliche Traumvorstellung, wenn alle Menschen verstehen würden, dass das eigentlich das bessere Lebenskonzept für die ganze Welt ist, wenn man Menschen gleich behandelt und wenn man ein bisschen in Verbindung ist sozusagen, weil wir sind auch mit der Natur in Verbindung und also wir sind alle nicht separiert. Glaubst du das heute immer noch, dass Männer in der Generation oder überhaupt Männer von dieser Idee Feminismus, also sozusagen alle gleich zu behandeln und damit auch eine andere Art von Gemeinschaften zu erzeugen, dass die da dabei sind?
Nicht genug. Also da gibt es sicher wirklich noch wahnsinnig viel zu tun. Und ich bin dringend der Meinung, die Männer müssen sich einfach besser um sich selbst kümmern. Also Männerfreundschaften, die so funktionieren wie Frauenfreundschaften, kenne ich ganz wenige. Das ist aber wichtig. Und immer nur der starke Mensch zu sein, der das ganze Geld heimbringt und auf dessen Schultern die ganze Familie wiegt und liegt, das ist doch kein gesunder Lebensentwurf, wo ich nicht traurig sein darf, nicht deprimiert sein darf. Ich muss sportlich sein, ich muss meinen Mann stehen. Dann leben wir ja auch in so einer sexualisierten Gesellschaft. Ja, man muss immer so viril sein und so männlich und so und einen Waschbrettbauch haben und die letzten Sneakers anhaben etc. und einen tollen Haarschnitt. Bitte, das kann sich nicht ausgehen. Das erdrückt mich schon, wenn ich es erzähle, erdrückt mich das. Ja? Ja. Und das ist mein dringender Wunsch an die andere Hälfte der Bevölkerung, an die Männer, dass sie dazu kommen, sich mal um sich das alles zu beleuchten und zu hinterfragen. Und dann am Ende könnte dann doch vermehrt stehen, dass ich einen anderen Lebensentwurf gut finden kann. Und vor allem eines, in einer Partnerschaft muss immer an oberster Stelle der gegenseitige Respekt stehen. Das vermisse ich bei Männern oft. Das habe ich auch oft in der Arbeit so erlebt. Da wird man in einer Sitzung runtergeputzt. Da sitzen 5 Männer dir gegenüber und du sagst, ja, aber vielleicht sollte man in die nächste Diskussionssendung immer mehr als eine Frau einladen, weil das hat irgendwie ein komisches Gleichgewicht, weil die Moderatorin wird ja auch immer gleich mitgezählt. Und dann fallen die alle über die her, ja, weil wir finden keine Frauen und die Frauen, die wollen nicht, die überlegen sich so lange. Sag ich, ja, ich darf mir auch überlegen, also, ob ich als einzige Frau in einer Männerrunde sitzen will, weil das, was ich hier jetzt gerade erlebe, erleben die auch. Die werden einfach niedergemacht, verbal. Und ich möchte das einfach nicht. Aber das mal zu hinterfragen und in die Selbstreflexion zu gehen, weil das ist ja total respektlos, dann über jemanden rhetorisch herzufallen, das ist letztklassig. Aber es wird gar nicht als Abwertung gesehen, sondern heute war ich wieder super, habe ich mich durchgesetzt.
Mhm. Aber Abigi, da sind wir echt gleich bei deinem quasi einem großen Teil deines beruflichen Lebens. Du warst viel in solchen Sitzungen. Ich habe schon am Anfang gesagt, du warst als Frau gerade auch noch im Chronikressort. Also da ist eben von Überflutungen, über Briefbombe, über also halt so Geschichten, wo viel Blut auch dabei ist. Und das war im Jahr 2000, wie du diesen Job bekommen hast oder diese Aufstiegsmöglichkeit. Jetzt haben wir sozusagen mehr als zwei Jahrzehnte später. Aber welche Welt hast du denn davor gefunden? Welche hierarchische, welche patriarchale oder feministische? Wie war der Status quo im Jahr 2000?
Also man muss ja sagen, die Chronik wollte ja niemand, weil das ist ja nicht angesehen genug. Viele männliche Kollegen, die wollen immer nur in die Innenpolitik, weil dort ist die Macht zu Hause. Und ich habe mir immer gedacht, mich interessiert das nicht, mir ist das ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt Innenpolitik gemacht und es ist alle 5 Jahre eh dasselbe. Und ich habe auch nicht so einen Hang zu den Mächtigen der Nation, obwohl ich respektiere sehr viele Leute, die diese Arbeit machen. Und ich finde, sie müssen alle unglaublich gut bezahlt sein. Vor allem jetzt, wo sie auch noch irrsinnig beschimpft werden von der gesamten Bevölkerung und Buhfrauen und Buhmänner der Nation sind. Aber wie habe ich das erlebt? Erstens, die Möglichkeit dazu habe ich bekommen, weil mein damaliger Chefredakteur Karl Amon befunden hat, dass ich das besonders gut kann. Ich gehe raus und ich kann gut mit Leuten reden. Und ich kann das gut, weil ich es gern gemacht habe. Dann anders war es, also im Radio war es relativ einfach. Ich kam ja damals zurück von Ö3, wo ich so einen Ausflug in die Unterhaltung gemacht habe. Da war es überhaupt ein bisschen, das war eine andere Stimmung. Aber ich hatte dort einen sehr, sehr intelligenten Chef, Bogdan Rostschitz. Der war nicht immer einfach easy to handle, aber halt einfach wahnsinnig gescheit und das hatte ich gern. Und anders war es dann beim Fernsehen. Beim Fernsehen muss man wirklich sagen, da gab es auch keine Chronik und dann haben sie befunden, ja, das, was da im Radio passiert ist, das ist gut. Wir hätten gern, dass du das da im Fernsehen auch so machst und nochmal ein Chronikressort aufbaust. Das Problem war aber, die Chronik war so ein Anhängsel damals von der Innenpolitik. Und das haben natürlich viele nicht gern gesehen, dass da was wegkommt. Und ich konnte das auch verstehen. Und das ist natürlich immer bei jedem Karriereschritt einer Frau die zentrale Frage, wem nehme ich was weg? Weil dort sitzt dann der Feind. Das ist so. Ich verstehe das auch gut. Nur irgendwann einmal muss man sich in der Welt, wie sie ist, auch wieder zurechtfinden und einklinken. Und ich kann das nicht akzeptieren, dass dann jemand bösartig beginnt, hinter deinem Rücken zu intrigieren oder dich nicht respektvoll behandelt. Ich finde, das ist eigentlich einer Person unwürdig. Aber das habe ich alles erlebt.
Aber du hast dich auch gewehrt.
Ja, ich habe mich immer gewehrt. Und zwar in unterschiedlicher Form. Manchmal habe ich einen Scherz gemacht und es humorvoll genommen. Einmal hat bei einer Sitzung, da ging es um die Neugestaltung einer Sendung und ich habe in einem Halbsatz irgendwie gesagt, dass wir das eh schon besprochen hatten, der ist völlig ausgezuckt und hat 5 Minuten herumgeschrien und ich habe mir gedacht, naja, okay, irgendwann einmal wieder fertig sein. Und dann habe ich mich zurückgelehnt, habe die Arme verschränkt und habe ihm zugehört und habe mir gedacht, was hat der für ein Problem? Und rundherum saßen lauter Männer, haben alle den Kopf einzogen. Und irgendwann einmal hat er gemerkt, er läuft jetzt ins Leere und hat bemerkt, dass sein Verhalten falsch ist.
Wirklich?
Und ich habe gesagt, das ist schön, dass du jetzt fertig bist, weil dann könnten wir nämlich zur Arbeit übergehen. Das war genau das Richtige. Weil er hat uns nämlich 5 Minuten der Zeit gestohlen und Zeit ist immer was sehr Wertvolles, indem er sich aufblustern musste, wegen was, weiß ich eigentlich nicht. Das habe ich auch oft erlebt, dass männliche Gegenüber immer Pfauenräder schlagen müssen, damit man sie bemerkt. Während die Frauen machen das seltener, gibt auch welche, die das gut können, das Pfauenrad auch gut können, aber viel seltener, weil sie weniger Zeit zur Verfügung haben. Und ich finde, der Zeitfaktor im Leben ist so entscheidend. Und man muss doch bitte in einer Arbeitssituation möglichst schnell auf den Punkt kommen, damit was weitergeht.
Ja, ich glaube, das ist also abseits von der Zeit, wo du ganz sicher recht hast, ist es schon auch, also so habe ich das immer erlebt, ich war ja bei der Wienerin auch mal, wo nur Frauen waren. Und das ist halt so viel effizienter, wenn man am Punkt ist und dann hat man am Ende auch mehr, ehrlicherweise auch mehr Spaß dran, was dann rauskommt, weil das nicht nach 17 Follow-up-Terminen erst passiert, sondern weil das halt gleich angegangen wird. Und meine Erfahrung aus jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen ist schon, dass es manchmal eine Unsicherheit oder eine Entscheidungsschwäche, eigentlich vielleicht auch sehr, sehr gut wahrgenommen, überspielt wird mit viel Brimborium, den ganzen Laden sozusagen in Alert zu halten, nur weil man eigentlich selber jetzt als männlicher Chef selber nicht genau weiß, wo es eigentlich hingehen soll und man sich quasi damit immer selber noch Zeit schafft, anstatt halt dann auch zu riskieren. Ja, manchmal macht man ja einen Fehler und irgendwas geht schief, anstatt das zu riskieren und dafür ist aber schnell erledigt.
Ich muss auch dazu sagen, was dann schon, weil ich habe mich dann auch oft verbal natürlich gewehrt gegen Angriffe. Und da hat dann schon geholfen, A, die Rückendeckung des Frauennetzwerks Medien. Also die haben gewusst, hinter mir stehen ganz viele Frauen. Und dann haben wir ja im ORF die Taskforce gegründet, ORF Frauenplattform. Und plötzlich haben die bemerkt, da gibt es ein Mentoring-Programm und da stehen jetzt auch viele Frauen dahinter und zwar aus dem ganzen ORF, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich eine große, wichtige Entwicklung gewesen. Und das Zauberwort heißt Solidarität, weil wenn man mehr ist und solidarisch zusammenhält, auf ein Ziel fokussierend, nämlich die Frauen weiter und besser zu rüsten, damit sie besser vorankommen, das wirkt schon.
Ja, beim Frauennetzwerk habe ich da, deswegen bin ja ich auch so gern und leidenschaftlich dabei, weil diese Räuberinnenleiter wie die Alex Wachter und die Martina Martner sind Vorstandsvorsitzende gerade und ich bin im Vorstand und diese Räuberinnenleiter, also dieses bewusst und freudvoll anderen Frauen helfen und oder sie nicht helfen, unterstützen, supporten, das macht einerseits selber Spaß, aber natürlich merken dass auch andere dann, dass es da was gibt. Und weil du jetzt gesagt hast, okay, die haben gewusst, es gibt das Frauennetzwerk und es gibt dann auch noch die Taskforce. Aber waren dieser Ursprungsmoment, warum überhaupt ein Frauennetzwerk gründen, ist es aus der Verzweiflung herausgekommen, zu sagen, also Solidarität ist unser einziger Ausweg?
Entstanden ist es eigentlich so, die Astrid Zimmermann war damals sehr aktiv in der Journalistengewerkschaft und hat gesagt, du, da geht nichts weiter, weil die sind so männlich besetzt, bei denen kommen wir nicht vor. Ich habe eine Idee, wir machen uns das selbst. So ist es eigentlich entstanden. Und der Grundgedanke war, wir fächern das auf in 5 Gebiete, Karriereförderung, Mentoring, Arbeitsbedingungen, solche Sachen. Und die schauen wir uns genau an. Transparenz bei Lohnverhandlungen und so weiter war da auch dabei. Und da schauen wir uns an und machen so wirklich kleine Infopakete für die Frauen, damit sie einen besseren, schnelleren Durchblick haben. Und dann ist recht schnell herausgekommen, 2 Standbeine. Erstens das Mentoring-Programm, wo erfahrene Frauen mit weniger Erfahrung im Mediensektor unterstützen. Und das zweite war die Transparenz-Sache. Also du gehst einfach besser in eine Karriereverhandlung, in eine Verhandlung um eine Lohnerhöhung, wenn du weißt, der männliche Kollege, der genau dasselbe macht wie ich, verdient 10% mehr. Warum?
Ja, das mit der Transparenz ist aber immer noch ein wirklich ein dickes Brett, muss man sagen. Aber auch da, gute Nachricht, hilft natürlich sowas wie das Frauennetzwerk, weil Geld ist ganz oft auch bei uns jetzt ein Thema, wenn wir Netzwerkveranstaltungen haben, weil da fragen die Jungen, ja okay, ich habe einen Einstiegsjob, was wäre denn da jetzt irgendwie opportun dazu verlangen oder spinne ich, wenn ich finde, das ist jetzt viel zu wenig. Und diese Art von Transparenz gibt es schon. Und Und das Mentoring-Programm finde ich auch wirklich super. Inwiefern würdest du sagen, hat es denn den ORF verändert, weil es plötzlich diese Taskforce gegeben hat?
Ob es den ORF verändert hat, das wage ich so nicht wirklich einzuschätzen. Aber was sich verändert hat, ist, dass die Frauen gesehen haben, sie können selbstbewusster in die Karriere Fußstapfen treten. Und sie können hier auch selbstbestimmter auftreten, weil wir einfach mehr sind. Dass da immer Dinge passieren, die ein bisschen undurchsichtig sind, das liegt in der Konstruktion dieses Unternehmens, das ich übrigens für ein großartiges Unternehmen halte im Sinne des Öffentlich-Rechtlichen. Aber die Frauen sind dort selbstbewusster geworden. Mhm. Und ich finde, das ist das Um und Auf.
Ja, das finde ich auch. Und wenn dann mehr Frauen auch in mehreren Ebenen dann auch ein bisschen schon am Ruder sind, dann kommen natürlich auch andere nach und dann ändert sich irgendwann schon auch so, dass der Unternehmenskern auch, aber das dauert in Medienhäusern immer alles fünfmal so lang wie irgendwo anders, glaube ich, auch in das eigene Medium gesprochen, durchaus kritisch. Aber lass uns bei den Medien bleiben. Die Medienlandschaft hat sich ja disruptiv verändert in den letzten 20 Jahren. Also wie du begonnen hast und auch wie ich begonnen habe, hat TikTok, Insta, Telegram, X, 1000 Sachen, Google keine Rolle gespielt. Und ich würde mal sagen, es hat die Möglichkeiten für viele, viele Millionen Menschen einmal grundsätzlich verbessert. Zugang zu Wissen zu haben. Aber es ist nicht das Global Village geworden, das sich Utopisten erträumt hatten, sondern wenn man sich X anschaut, hat ein Kollege gesagt, ist die Global Müllhalde geworden. Aber es hat vor allem für die traditionellen Medienhäuser bedeutet, dass ihnen die Welt um die Ohren geflogen ist, weil auf einmal war sozusagen jetzt Print nichts mehr wert, weil alles war digital. Was war mit digital? Was kostet es was? Und so weiter und so fort. Also dieser ganze Medienbetrieb, da würde ich jetzt einmal den ORF ausnehmen, weil er anders finanziert ist oder Großteil anders finanziert ist. Aber alle Medienunternehmen haben sozusagen durch die Rüttelstrecke durch und sie sind noch immer da drinnen. Und immer wenn eine Branche Einfluss, Reichtum und Macht verliert, dann schlägt die große Stunde der Frauen. Würdest du sagen, das ist in den Medien auch passiert oder geht es den Medien eh noch gut genug, dass sich die alten Strukturen noch halten können?
Naja, wenn wir in die Redaktionen hineinschauen, merken wir natürlich, dass dort sehr oft mehrheitlich Frauen arbeiten als Redakteurinnen. Wenn wir in die Technik schauen, dann gibt's dort weniger Frauen. Aber ganz bestimmt, es gibt mehr Journalistinnen als Journalisten. Aber wenn man in die Führungsebene schaut, ist es genau umgekehrt. Und das finde ich bedauerlich, aber vollkommen klar ist natürlich, dass die Männer ausdünnen in dem Moment, wo nicht mehr lukrativste Gehälter bezahlt werden können. Das ist so. Ich sehe das aber aus der Frauensicht durchaus positiv. Wir sind wahnsinnig gut ausgebildet. Ich glaube, wir so gut ausgebildet waren Frauen selten in unserem, in der westlichen Industriegesellschaft. Wir sind viele. Wir arbeiten konzentriert und sehr gut organisiert. Was wir noch zu wenig haben, ist das Gründerinnen-Gen. Es gibt, finde ich, zu wenig Mediengründerinnen, aber es gibt sie und manche sind sehr erfolgreich. Und es gibt fantastische, also Brand 1 zum Beispiel wurde ewig lang von einer Frau geführt, ist natürlich ein Nischenwirtschaftsmagazin, keine Frage, aber natürlich wahnsinnig gut gemacht. Ja. Die Gräfin Dönhoff war ewige Zeit Herausgeberinnen der Zeit. Bitte ein deutschsprachiges Wochenmagazin, das auch in einer sehr schwierigen Zeit wie jetzt es durchaus geschafft hat.
Aber die Zeit ist ja immer sozusagen, das dürfen wir nicht so detailliert werden, aber die Zeit ist immer, wird so als Ausnahme hergehalten, weil die Zeit kam ja aus einem, war ja sehr ein verknöchertes, eine verknöcherte Zeitung, auch für so ein bisschen so bei uns, würde man sagen, für die Hofräte gemacht. Und der Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur von der Zeit, hat das mal in einem Vortrag erzählt, dass das natürlich total schwierig war, das alles umzudrehen, weil ja natürlich dort auch Eigentümer gesagt haben, ja, aber das ist unsere Zielgruppe und da sich woanders hinzuwenden, das war schon eine riesen Action. Aber was die gescheit gemacht haben, dann höre ich auf mit meinem Medienexkurs, ist das, was sie dann jeden Euro oder D-Mark damals, Euro, dass sie verdient, den sie verdient haben, haben sie immer in die Redaktion geschickt, also immer reinvestiert in Redaktion. Aber ich habe noch eine andere positive Anmerkung zu dem, dass mehr Frauen in Medien sind und dann vielleicht auch mehr in Führungen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch sich die Inhalte verändern. Es könnte auch sein, dass es sozusagen dieses, wie blickt man auf eine Geschichte, sich verändert. Es hat sich ja auch in der Zeit, wo du da verantwortlich warst, viel verändert. Ich glaube, dass man über Femizide anders berichtet hat, noch zu vor 30 Jahren. Und da hat sich was verändert. Ich glaube, dass wenn mehr Frauen in Medien arbeiten, dass sich schon auch möglicherweise die Themenausgestaltung auch verändert. Glaubst du auch?
Davon bin ich total überzeugt, denn die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es ja, Lebenswelten zu beleuchten, sie einzuordnen, und zwar alle Lebenswelten. Es gibt ja nicht eine Lebenswelt. Das ist ja ein Unfug. Wir sind ja alle unterschiedlich. Eine Frau, die aus einer industriellen Familie kommt, mit einem gut ausgestattet finanziell, mit einem vollen Studium, die lebt ja anders als jemand, der als Eltern Hilfsarbeiter hat und jeden Groschen umdrehen muss. Beide, sagen wir, sind gleich gescheit, aber es sind völlig andere Welten. Ja? Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass die Redaktionen möglichst divers sind. Jung, alt, weiß, colored, mit Migrationshintergrund, ohne, autochtone Österreicherinnen neben zugewanderten Menschen. Weil wir eine sehr komplexe Welt haben und da sind, glaube ich, da gebe ich dir völlig recht, die Frauen besser als die Männer. Sie denken nicht eindimensional. Es ist für uns als Frauen, glaube ich, oft interessanter, weil wir ja auch so viel auf die Reihe kriegen müssen, diese unterschiedlichen Dinge genauer zu beleuchten. Und das ist aber total wichtig.
Ja, das sehe ich auch so. Also ist auch was Positives. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf all das kommen, was dich aus meiner Sicht so großartig macht. Und da ist natürlich auch deine vorlaute Art dabei. Und dass du dir, also ich finde insofern ein Vorbild, weil du dir halt nie was hast gefallen lassen und auch immer mit der Art und Weise eben nicht so ganz verbissen, sondern mit einem Schmäh. Und also wie soll ich sagen, ich habe die Frage noch nicht fertig formuliert in meinem Kopf, aber vielleicht hast du ein Rezept, wie man gut gegen das Patriarchat ankämpft, ohne alle, die unentschiedenen Männer, das wäre ja gut, wenn man die erwischen könnte, ohne die sozusagen von sich wegzustoßen.
Jemand hat einmal zu mir gesagt, die Handlos hat zu allem und jedem eine Meinung. Das stimmt leider. Und ich versuche mich da auch ein bisschen zu konzentrieren, das nicht zu ausufern zu lassen. Drei Dinge, finde ich, sind wichtig. Ich habe einen sehr unterstützenden Mann geheiratet, der es mit mir aushält, was nicht immer einfach ist, wenn man zu allem und zu jedem eine Meinung hat. Aber ich konnte immer versprechen, dass ihm mit mir nie fad wird.
Naja.
Und das stimmt auch umgekehrt. Das Zweite ist, ich habe einen kleinen, aber sehr intensiven Freundeskreis, der nicht nur aus Frauen besteht, aber die Frauen, die in meinem engsten Kreis sind, die sparen auch nicht mit Kritik, was ich unglaublich wichtig finde, und ich höre auf sie. Und das Dritte ist, ich habe mich mit zunehmendem Alter, konzentriere ich mich auf ein paar Dinge, die mir besonders wichtig sind. Also jetzt gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die möchten den Gleichstellungsrat etablieren nach Vorbild des Fiskalrates, nämlich Daten erheben, wie schaut es wirklich aus, welche Gesetze werden in welcher Form im Sinne der Frauen gut umgesetzt oder nicht. Und so wie der Christoph Badelt erklärt, den Fiskalrat, die finanzielle Lage, könnte man hier die Lage der Frauen genau beleuchten und damit auch mehr Öffentlichkeit zusammenkriegen. Zweite Sache, ich bin definitiv für ein neues Prostitutionsgesetz im Sinne des nordischen Modells. Also die Skandinavier, die Isländer, die Franzosen, die haben das schon, dass die Freier, dass man auf die Freier sich konzentriert und sagt, das ist nicht okay, was ihr da macht. Weil ich kann nur sagen, 98% aller Frauen in der Prostitution sind Migrantinnen und sie sind versklavt. Und das Dritte ist, dass man einen Frauenkörper nicht benutzt, wie es einem gerade passt. Die Sache der Leihmutterschaft, ich bin da jetzt bei einer Gruppe, die heißt Terre des Femmes, eine Gruppe, die sich in Deutschland gegründet hat und ich bin da bei dem Österreich-Sprengel. Leihmutterschaft ist etwas, finde ich, total Arges, weil der Körper der Frau wird benutzt, weil ich selber etwas nicht mehr zustande kriege. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist derartig herabwürdigend. Und wo basiert das? Es ist früher, sind die Kliniken geblüht in der Ukraine, die haben sie jetzt verlagert nach Georgien. Da spült sie sich jetzt auch ordentlich ab. Wohin die dann gängen, kann man sich ungefähr vorstellen. Aber es ist einfach nicht in Ordnung, den Körper einer Frau als Brutkasten zu benutzen. Das sind die Dinge, auf die ich mich jetzt konzentriere. Und dafür habe ich noch die nötige Kraft, damit ich mich nicht so sehr verzettel und nicht zu allem und jedem eine Meinung habe.
Ja, wobei die Meinung, bist du herzlich eingeladen, die Meinung beizubehalten. Es ist immer schön, auch mit dir zu reden. Aber ich verstehe den Impact auch zu kanalisieren, weil nur dann bringt man halt auch ein bisschen Kraft auf die
Fokussieren,
Straße.
Fokussieren ist das Zauberwort.
Ja, genau. Liebe Biggi, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war, wie ich es mir gedacht habe, wirklich ein schönes Gespräch. Man kann sehr viel lernen von dir. Dankeschön.
Von dir auch. Vielen Dank.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Kontakte für Feedback und so weiter, die gebe ich in die Shownotes, wie sonst auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mithören mögt. Bis dahin, alles Liebe und Baba.